And then it got quiet when the helicopter left. And then a wolf howled. And then another wolf howled on the other side of me. And it's like the hair stood up everywhere, you know, on the back of my neck. And I just was like, is this really happening? Like, how lucky am I?
Gerade wurde es wieder zum besten Land des Planeten gekürt. Für viele Menschen weltweit ist es der Sehnsuchtsort schlechthin. Und manche sagen auch, es ist einfach das bessere Nordamerika.
Ihr wisst, wovon wir sprechen. Herzlich willkommen in Kanada. Beziehungsweise in Kanadas Westen, den wir in den kommenden beiden Folgen ausführlich mit euch bereisen wollen.
Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
In Sachen Popularität und positives Image macht Kanada niemand was vor. Und doch, auch die Nation unter dem roten Ahornblatt quälen die Geister ihrer Vergangenheit. Spätestens seit im Sommer 2021 zahlreiche Gräber indigener Kinder entdeckt wurden, ist die teils brutale Unterdrückung ihrer Ureinwohner wieder voll ins Bewusstsein der Kanadier gerückt. Speziell auf die Völker der First Nations, die zu großen Teilen in den kanadischen Westprovinzen leben, blicken wir in dieser Folge auf ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und auf ihre Zukunft.
Kennt ihr eigentlich die 40 Below Rule, also die minus 40 Grad Regel? Falls nicht, lebt ihr wahrscheinlich nicht mit Grizzlybär, Moschusochse und Bison in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir nehmen euch mit in Kanadas Nordwesten, ins Yukon Territory. Egal ob Mensch oder Tier, wer da leben will, vor allem überleben will, muss hart im Nehmen sein. Was es mit der 40 Below Rule genau auf sich hat und was zu tun ist, wenn es so kalt ist, dass selbst Blut gefriert, das verrät uns in dieser Explore-Folge Yukon-Tierärztin Dr. Michelle Oakley. Die kennt ihr vielleicht auch aus der gleichnamigen Serie auf National Geographic Wild.
Das sind sie also, unsere Themen diesmal. Ich bin Daniel Lerche, National Geographic Podcast-Redakteur. Herzlich willkommen.
Und ich bin Inka Kiewit, National Geographic Podcast-Redakteurin. Hi zusammen.
Wir freuen uns, dass ihr uns begleitet auf diesem neuen und hoffentlich spannenden Abenteuer Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute.
Also, let's go west, würde ich sagen. Wobei wir vielleicht erstmal klären sollten, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir von Kanadas Westen sprechen, ne?
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und daher würde ich auch vorschlagen, wir starten direkt mit unseren 60 Sekunden. Da haben wir ein paar der wichtigsten Informationen zu Kanadas Westen, nämlich kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Zunächst mal zur geografischen Definition von Westkanada. Die gängigste, die umfasst im Prinzip alles westlich und nördlich der Provinz Ontario, dem politischen Zentrum des Landes.
Für alle, die Kanada-Karte jetzt vielleicht nicht sofort detailliert im Kopf haben, Ontarios Grenze zur westlichen Nachbarprovinz Manitoba bildet ungefähr die geografische Mitte Kanadas.
Das industrielle und auch größte Ballungszentrum Westkanadas, das ist der Großraum Vancouver an der Pazifikküste. Hier leben gut 2,6 Millionen Menschen.
Vor allem in der sogenannten Prärie-Provinz Alberta wird Kanadas wichtigstes Exportgut gefördert, Erdöl. Dank der Ölsande Albertas verfügt Kanada über die drittgrößten Erdölvorkommen weltweit.
Die Bevölkerung ist in den vier westlichen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba in den letzten Jahrzehnten exorbitant gestiegen. Hinzu kommen noch die spärlich besiedelten sogenannten Territorien Yukon, Northwest und Nunavut.
38 Millionen Menschen, so viele leben in ganz Kanada und davon mittlerweile etwa ein Drittel im Westen des Landes.
Politisch sieht man sich in Westkanada übrigens durch die Dominanz von Ontario und Quebec im Osten oft benachteiligt. Separatismusbewegungen gab und gibt es immer wieder. Zuletzt machte das Gespenst vom Wexit, also die Abspaltung der Westprovinzen, 2019 verstärkt Schlagzeilen.
Ja, so viel zu Westkanada in etwas mehr als 60 Sekunden.
Ja, also ich finde, das geht schon klar, oder? Wir haben ein bisschen überzogen, aber die Geografie, die ist ja erklärungsbedürftig und das hat schon zusätzlich Zeit gekostet.
Ja, also, hat Zeit, ja genau. Ja.
Kleiner Bonus.
Vielleicht machen wir dann jetzt einfach, um wieder ein bisschen Zeit gut zu machen, mit unseren Top 3 weiter direkt.
Steigen wir gleich ein. 3 Fakten zu Kanadas Westen.
Die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet.
Fakt 1. Kurioses Calgary. In Sachen bizarre Gesetze hat ganz Kanada einiges zu bieten. Auf die Spitze treibt es allerdings Alberta. So ist es in der gesamten Provinz verboten, Achtung, tragbare Holzleitern zu streichen. Ein transparenter Schutzanstrich, der keine Mängel verbirgt, der ist hingegen erlaubt. Schlecht riechen, das geht gar nicht, vor allem in Edmonton, in Albertas Hauptstadt. Da wird per Gesetz bzw. per Verordnung untersagt, Zitat, die Erzeugung von anstößigen Gerüchen, und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Umfeld. Und dann ist da noch Calgary. Hier sollte man nie einfach so eine Schneeballschlacht anzetteln. Nach einer alten Verordnung ist es nämlich illegal, ohne ausdrückliche Genehmigung des Bürgermeisters oder des Stadtrats Schneebälle innerhalb der Stadtgrenzen zu werfen.
Also ich zettle lieber keine, ich muss mich kurz erinnern, nicht autorisierte Schneeballschlacht an, wenn ich stinkend auf einer gestrichenen Holzleiter stehe. Da würde ich ja gleich drei Gesetzesverstöße begehen.
Ja, korrekt.
In Alberta.
Also als Anarchist kann man sich da richtig schön austoben, ja, glaube ich, in Alberta. Ja. Ich hätte noch ein anderes Beispiel für ein ziemlich bizarres Gesetz. Mhm. Das betrifft aber den Luftraum. Mhm. Und ich muss zugeben, ich habe da jetzt keine doppelte Quellenprüfung gemacht, weil ich dachte, das schafft's ja eh nicht in die Sendung, ist ja kein spezifisch westkanadisches Thema.
Jetzt musst du es aber auch bitte verraten.
Ich wollte gerade fragen, ja, ob ich trotzdem darf.
Bitte.
Also wirklich auch sehr bizarr. Linienfluggäste bzw. Linienfluggästen ist es in Kanada nämlich offiziell verboten, das Flugzeug während des Fluges zu verlassen.
Nein.
Doch. Da wird dann auch überhaupt kein Unterschied gemacht, ob man sich gerade im Luftraum über dem Westen oder dem Osten des Landes befindet.
Ein sehr sinnvolles Gesetz.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, wo kommen wir da hin? Wenn jeder ein- und aussteigt, wann er will.
Ich mach mal mit dem nächsten Fakt weiter. Fakt 2. Was zu lesen nicht vergessen. Über 100.000 stehende und fließende Gewässer gibt es in der Prärie-Provinz Saskatchewan. Aber ein kleiner See ist absolut außergewöhnlich, der Little Manitou Lake. Der wird gerne auch als Totes Meer von Kanada bezeichnet. Ähnlich wie beim Original im Nahen Osten ist nämlich der Salzgehalt des Little Manitou so hoch, dass man sich einfach ins Wasser legen und treiben lassen kann. Wer also mag, nimmt sich gerne ein Buch mit zum Baden in diesem kleinen Salzsee.
Und damit zu unserem Fakt 3, Vancouverismus. Im Ranking der lebenswertesten Städte belegt Vancouver immer verlässlich einen der Spitzenplätze. Und ein Grund dafür, das, was man heute im Städtebau als Vancouverism, zu Deutsch eben Vancouverismus, kennt. Hintergrund, bereits in den 70er Jahren entschied man sich in Vancouver gegen den Bau von Hochstraßen und gegen die sogenannte autogerechte Stadt. Die Zersiedelung wurde außerdem verhindert, indem man in den Gebäuden der Innenstadt, und zwar egal ob Wolkenkratzer oder normales Stadthaus, beides ermöglichte, Wohnen und Arbeiten. Viel Grün und der konsequente Ausbau des Nahverkehrs machen den Vancouverismus perfekt. Kein Wunder also, dass dieses Städtebaukonzept bis heute weltweit Nachahmer findet.
Albertas eigenwillige Gesetze, Kanadas totes Meer und besser Wohnen in Vancouver. Unsere Top 3 zu Kanadas Westen. Und wir hoffen, da war eine Menge Neues für euch dabei. Daniel, weil wir gerade vom Vancouverism gesprochen haben, im Prinzip wollen wir uns ja jetzt mit dem glatten Gegenteil beschäftigen von moderner Urbanität. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Denn wir nehmen euch jetzt mit aus Vancouver und aus Kanadas Südwesten gute 30 Highway-Stunden nach oben, hoch in den Norden und bis kurz vor die Grenze zu Alaska. Wir sind jetzt nämlich im Yukon Territory und in einem kleinen Nest namens Junction Haines.
Also nach Vancouverism kommt jetzt sozusagen die Gegenbewegung Yukonism.
Oh, sehr schön, auch, kann man so sagen.
Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es diesen Begriff überhaupt so gibt.
Jetzt schon.
Fest steht aber, genau, jetzt gibt es ihn. Also wen es nach Yukon und nach Junction Haines verschlägt, der dürfte so ziemlich das Gegenteil von dem suchen, was die kanadischen Metropolen weiter südlich zu bieten haben.
Und das gilt vor allem mal ganz sicher für die Frau, die wir jetzt treffen wollen. Ja. Der eine oder die andere von euch kennen sie vielleicht, denn sie ist im weitesten Sinne eine Kollegin von uns, Dr. Michelle Oakley, besser bekannt als Yukon Wet, respektive als Yukon Tierärztin.
Auf National Geographic Wild begleiten wir Dr. Oakley und ihre Familie jetzt schon seit mittlerweile 10 Staffeln bei ihrer Arbeit. Und als Tierärztin ist Dr. Oakley im Yukon im Prinzip ja Ja, für eigentlich alles zuständig, was sich da bewegt und atmet, was da kreucht und fleucht.
Ja, für alles, was eben nicht menschlich ist dabei.
Richtig.
Beim Kreuchen und Fleuchen. Dr. Oakley, die kommt ursprünglich aus den USA, lebt und arbeitet aber schon seit vielen, vielen Jahren im Yukon. Und ihr hört sie gleich im englischen Original. Wir fassen dann immer kurz nochmal zusammen das, was sie da gesagt hat.
Zu Beginn hat sie uns erstmal erzählt, das mit dem Yukon war zwar Liebe auf den ersten Blick, allerdings war das alles andere als von langer Hand geplant.
I had some choices of places to go and to be honest, I had barely heard of the Yukon. And at first I was like, Yukon, isn't that like in Mexico? Wait, no, that's Yucatan. So my geography wasn't the best, but fortunately I gave it a go and, you know, so I just ended up there in kind of a fluke, you know, a lucky sort of twist of fate. And once I got there, I just fell in love with the place and never left, you know. So I've been here in the Yukon now since I was 19. And it is one of the last wild frontiers on this planet. And the wildlife work, the farm work, the pet work I do takes me to some of the most spectacular and truly remote places in the world.
Also ihr habt's gehört. Erstmal, da wusste sie gar nicht so recht, was mit dem Yukon überhaupt anfangen sollte. Sie dachte sogar erstmal an Yucatan in Mexiko. Aber dann hat sie sich eben auf dieses Abenteuer eingelassen, auf die Wildnis und die Arbeit mit den Tieren hier. Und sie ist geblieben, bis heute.
Und es gab auch 2, 3 Schlüsselmomente, die ihr wirklich klar gemacht haben, das ist Schicksal,
ja, dass
ich hier bin. Genau hier gehöre ich hin.
Und das waren eben so Augenblicke, wie man sie nur noch an ganz, ganz wenigen Orten auf diesem Planeten erleben kann. Und einer davon ist eben der Yukon.
One of the big things that hit me was silence. I'll never forget the feeling of being up on the, you know, kind of hiking up to do some of the field work, stopping for a minute when I could catch my breath and hearing absolutely nothing. And that, you know, that's not the sound that we have the luxury of hearing when you kind of grow up in the suburbs or in a lot of the city places. And it means so much more than the lack of sound. It's what's out there, you know, because then it's interrupted by a bird call or, you know, there's just none of this background noise. And so, yeah, it just, that was one of the things that hit me. And another thing that hit me is I was out doing field work and I got dropped. I was going by helicopter to do some work. I dropped off. Of course, that was amazing to be in a helicopter. And then I was dropped off while they were going to work on some animals and they were going to come back and get me. And then it got quiet when the helicopter left. And then a wolf howled. And then another wolf howled on the other side of me. And it's like the hair stood up everywhere, you know, on the back of my neck. And I just was like, is this really happening? Like, how lucky am I, you know? So a few things like that happened early on where I was like, oh, I'm never leaving. This place is too amazing.
Diese Erlebnisse, die sie da gerade geschildert hat, das war alles relativ am Anfang ihrer Zeit im Yukon. Zum einen hat sie von der absoluten Stille erzählt, die sie total überwältigt hat. Vor allem in den Augenblicken, wenn diese Stille dann eben kurz unterbrochen wurde und ihr bewusst wurde, was alles hinter dieser Stille liegt. Und dann hat sie noch von einem Erlebnis erzählt, als der Hubschrauber sie irgendwo in der Wildnis abgesetzt hat und auf einmal ein Wolf aufheult und dann auch noch ein anderer antwortet.
Da standen ihr ziemlich die Haare zu Berge, hat sie erzählt. Und sie dachte dann nur, hey, was für ein Glück habe ich denn? Hier gehe ich nie wieder weg. Und also das klingt für mich schon nachvollziehbar, muss ich sagen.
Also erst Hubschrauber fliegen und dann Wölfe heulen hören, das wäre was für dich, ne?
Ja, also der Teil schon. Ja. Der Teil auf jeden Fall. Wölfe heulen hören. Sehr gerne. Und mit dem Hubschrauber fliegen auch. Also für so ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen im Urlaub könnte ich mir das vorstellen. Aber dort leben, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Also dafür, glaube ich, bin ich viel zu sehr Stadtmensch. Mhm. Ich meine, was hat sie gesagt? Wie viele Menschen leben in Haines Junction, da in ihrem Ort?
892, hat sie gesagt.
Okay, mit ihr hat sie gesagt, gell? Ja. Das ist mir selbst mir zu dörflich und ich komme aus München.
Es kann aber auch sein, dass das mit der Größe von Haines Junction nur ein vorgeschobener Grund ist. Vielleicht bist du in Wahrheit einfach nicht hart genug oder sagen wir mal vielleicht auch zu verwöhnt, um da oben zu leben. Vielleicht ist es auch das.
Ja, könnte auch sein.
You know, people who are making it work and thriving in a place that barely has internet. Like on a good day, our internet service is not good. It's not all the creature comforts. If you want to fix a truck, you go, you know, find that part. You do most of it yourself. You might be able to go a couple hundred miles to Whitehorse and get 100 miles to Whitehorse and get the part. Most likely they're not going to have it. You're going to wait 3 weeks, or you're going to make that part yourself, or you're going to go to the dump and you're going to find a similar truck and you're going to make it work. Like, it's just a lot of extra steps that sometimes can be really frustrating if you're building or fixing or running any kind of business. But the flip side is why it's like that is so awesome. You know, you're in a place, you get to live in a place where you are still part of the ecosystem. Like, it's just a very different feeling. The weather matters every single day. You don't just truck out and go do whatever. You kind of have to be a real part of nature. And I just love that. I didn't know I was missing that until I got there.
Also, ihr habt's gehört, man muss schon richtig tough sein, wenn man im Yukon leben will.
Und zwar nicht nur, weil das Internet an guten Tagen schlecht ist, wie Dr. Oakley sagt.
Er hat sich sehr schön formuliert. Ja. Aber eher noch, weil all die Annehmlichkeiten, diese permanenten Verfügbarkeiten, die man speziell als Stadtmensch eben so gewöhnt ist, die gibt's im Yukon so eben nicht. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja, für ein Autoersatzteil zum Beispiel muss man entweder gut und gerne 100 Meilen in die nächste größere Stadt fahren oder man versucht eben gleich, das Ding irgendwie selbst herzustellen.
Also mit diesen Dingen muss man eben klarkommen. Und das sagt sie auch, man kann die Natur hier nicht beherrschen. Man ist ein Teil von ihr, man ist ein Teil des Ökosystems. Aber natürlich ist das sicher auch nicht jedermanns oder Fraus Sache. Wer im Yukon leben will, muss schon zu einem besonderen Menschenschlag gehören.
Jetzt kommt die 40 Below Rule.
Ja, hört mal.
You have to be independent. You have to be okay with, you're not going to have a lot of choices of material things, or you're going to have to wait, or, you know, you may not have the best and the newest and the latest on technology. You know, you're going to be the last one to get it. Or, you know, if you want to build something for your house, that's going to take about 10 times as long and cost about 10 times as much as you're used to from other places. You know, it's all those trade-offs. It has to be a person that's okay with trade-offs and understands what they're getting in return for all of that. So that's one part. And I guess the other part is, you know, I think my husband Shane always calls it the 40 below rule, is you don't drive by anybody who needs a hand, because the next time you need a hand at 40 below, someone could drive by you. You know, and it's, of course, it's something we all know. We all learn that when we're little, but it really is true. You have to work with your neighbors and we have to get along.
Also, wenn ihr im Yukon leben wollt, dann ist laut Dr. Oakley Folgendes wichtig. Erstens, findet euch damit ab, dass ihr auf materielle Dinge verzichten müsst. Also ihr werdet das neueste und angesagteste Tech-Gadget zum Beispiel immer erst als letzte bekommen. Zweitens, ihr werdet sehr viele Kompromisse machen müssen. Dafür bekommt ihr aber auch sehr viel zurück. Und drittens, seid immer bereit, euch gegenseitig zu helfen. Und da kommt jetzt die 40 Below Rule ins Spiel. Stellt euch vor, ihr braucht Hilfe bei minus 40 Grad und jemand fährt einfach so an euch vorbei.
Geht natürlich gar nicht. Ja. Also im Yukon hilft man sich immer schon aus Pragmatismus. Man könnte immer eben selbst der Nächste sein, der dann Hilfe braucht. Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren über die Bewohner des Yukon. Mhm. Sind übrigens gerade mal 36.000 auf einer Fläche, die um ungefähr ein Drittel größer ist als Deutschland.
Aber in diesem riesigen Gebiet leben natürlich nicht nur ein paar wenige Menschen, sondern auch eben sehr, sehr viele Tiere.
Ja, wegen denen hat es Dr. Oakley ja überhaupt erst in den Nordwesten verschlagen. Ne?
Ja, und heute, so sagt sie selbst, gibt es eigentlich auch kaum noch eine Tierart im Yukon, die sie nicht schon als Tierärztin behandelt hätte. Ja, und gesehen hat sie sowieso schon alle.
Especially if you're out at dusk, especially if you can spend a few days out camping, you will see some incredible things. You will see caribou herds that are moving through. You will see grizzly bears. You will see black bears. You will see mountain sheep, like Dall sheep, and moose. And if you're further north, you'll see musk ox, you know, which are just such a cool, like, kind of prehistoric mammal here. And if you're really lucky and you spend a lot of time, you could see some wolves. I mean, they're just so elusive. The cool thing is you will see signs of all of these animals. You'll see tracks. Even though I didn't see that animal, I know they were there, and the landscape feels so full. And I notice when I go down south to some places and I know there aren't these big predators, it feels empty to me, you know? It really, so I don't think I could ever live anywhere else for any longer. It's like here, everything is pretty much still here, you know? We have wood bison and wolves and bears and coyotes and foxes and wolverine. Like, wolverine are just so elusive. it's just fun. I just love seeing their signs and this is the branches that the moose chewed off and all that kind of stuff.
Es gibt wirklich jede Menge Tiere zu sehen. Bergschafe, Elche, Karibus, Grizzlybären, Moschusochsen, Wölfe.
Und die Vielfraße.
Genau, die Vielfraße. Extrem schwer, die mal aufzuspüren. Wobei Dr. Oakley ja eh sagt, auch wenn man die Tiere selbst nicht trifft, dann sieht man zumindest ihre Spuren und ihre Hinterlassenschaften. Und auch das ist schon absolut faszinierend.
Sie ist jedenfalls so begeistert von der Fauna im Yukon, dass sie sich ein Leben ohne diese Tiere in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Sie meinte noch, und das fand ich sehr bemerkenswert, sobald sie in den Süden fährt, wo es dichter bewohnt ist, wo es speziell diese ganzen großen Raubtiere nicht mehr gibt, da fühlt es sich für sie total leer an.
Wobei man da weiter südlich dann halt auch mit einigen Dingen eben nicht konfrontiert wird, die für Dr. Oakley in dieser immer noch sehr, sehr wilden Welt des Yukon fast schon alltäglich sind.
Well, I see a lot of wildlife pet trauma, so like interactions. So I see dogs that get in between a moose, cow, and a calf, and they don't do well. You know, a lot of trauma, like they've been kicked and stomped and, you know, a lot of fractures and things. I see a lot of bear attacks. You know, people are out and they're out salmon fishing, they're out camping, and they take their dogs and their dog is going to let them know the bear's there or defend them. Or they spook a bear and the dog gets in between to save the person and the dog, you know, there's some trauma there. So I see a lot of that. I don't think there's too many bear attacks on dogs down south. I don't know, but not too common, at least not grizzly bears. And a wolf attack. I had a wolf attack not too long ago where the dog was defending the yard. They have goats in the yard and a horse and a young wolf that was really skinny and not doing well. Because they don't usually come around and bother people, but when they're a lone wolf and when they're skinny and when they're desperate, they do.
Also da passiert schon einiges. Relativ oft sind es Bärenattacken. Häufig geraten Grizzlies mit Hunden aneinander. Natürlich fast immer mit dem schlechteren Ende für die Hunde. Neulich hatte sie auch einen Wolfsangriff. Das kommt nicht so oft vor, aber manchmal eben doch. Also wie sagt Dr. Oakley so schön, sie sieht schon auch einfach viele Dinge, die ihre Kollegen etwas weiter südlich eher nicht so zu Gesicht bekommen.
Vielleicht auch noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, früher hatte Dr. Oakley ihren Schwerpunkt komplett auf der Arbeit mit den Wildtieren. Also das macht sie natürlich immer noch. Heute arbeitet sie aber auch verstärkt in ihrer ganz klassischen Tierarztpraxis, weil ihr die Arbeit mit Menschen und deren Haustieren ja einfach gefehlt hat.
Wobei man erwähnen muss, glaube ich, also wenn sie von Haustieren, von Pets spricht, da meint sie natürlich jetzt nicht nur klassisch Hunde und Katzen und Goldfisch, sondern auch eben alle Nutztiere, die im Yukon so gehalten werden.
Und genau eines dieser Nutztiere ist es übrigens auch, bei dem Dr. Oakley bisher bei ihrer Arbeit am meisten einstecken musste.
I think you'll be surprised at the animal I work on that I think is the most dangerous. And that's horses. Because I work on grizzly bears, muskox, moose, bison. A bison bit me last week, actually. I don't think too many people can say a bison bit them, but I've been kicked by more horses and headbutted and bit. And it just feels like I think your guard gets down with the domestic animals more. And they're awake most of the time. You know, you're working on a horse that's 1,500 pounds, you know, 500 kilos. You know, one flick of their head and you could be dead. So I've had more bad close calls with horses than with all of the muskox that have chased me and bison that have bit me. A funny story is Sierra and I were working on a horse that had sliced its leg on a fence. Of course, it was 38 below. And that's when these things always happen. It never happens when it's like plus 17 and sunny. It happens at the really cold time. So we're working on this horse's laceration. And I'm trying to do the suturing and the blood is freezing as it comes out of the cut, which I'd never really seen before. Like it was an arterial cut, so it was pumping, but it was like barely getting out and then just freezing and freezing. So I had to keep like washing that away. I couldn't get latex gloves to work. There was just no way to have surgical gloves, so I had to just keep washing my hands. And then the instruments were freezing to my hands as I was trying to do the suturing. So she was standing by with hot water and just like pouring hot water on my hands and pouring hot water on the instruments. It was so like backwoods, you know, I'm like, gosh.
Also bei der Arbeit mit Pferden ist ihr bisher am meisten passiert. Ja, wahrscheinlich, weil man so sehr an diese Tiere gewöhnt ist, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, wie groß und stark und schwer sie sind. Ja. Ja, vielleicht deshalb die Aufmerksamkeit da gerne mal ein bisschen nachlässt.
Und dann hat sie noch die Geschichte von dem Pferd erzählt, dass sich an einem Zaun eine Arterie verletzt hatte und das natürlich bei minus 38 Grad. Da hat sie zum ersten Mal gesehen, wie Blut wirklich gefroren ist. Das kam da aus den Beinen gepumpt irgendwie und ist eben immer sofort eingefroren. Gleiches galt übrigens auch für ihre OP-Handschuhe und für ihr komplettes medizinisches Gerät. Aber zum Glück hat sie noch erzählt, dass ihre Tochter eben dabei war, Sierra. Und die hat dann mit heißem Wasser irgendwie alles immer enteist, unter anderem eben auch dieses gefrorene Blut.
Also Daniel, ich glaube, an dieser Geschichte wird schon richtig deutlich, wie tough man sein muss, wenn man da oben im Yukon leben und arbeiten will.
Tough ist nochmal ein richtig gutes Stichwort. Sie hat uns ja noch so eine Story erzählt, die dieses Leben im Yukon eben richtig gut zusammenfasst. Da ist die wunderschöne, aber eben auch harte und raue Natur inklusive Fressen und gefressen werden. Und da sind die harten Yukonerinnen und Yukoner mit ihrem total weichen Kern.
Und los geht diese Story so. Ein Huhn wird von einem Adler attackiert, kommt mit dem Leben davon, aber leider nicht mit beiden Flügeln.
When I amputated that wing, it looked like a chicken wing that was sitting on your plate that was already eaten. So sorry, probably too graphic, but it was, and then the person put a diaper on that chicken and kept it in the house and nursed it back to health because that was her pet chicken and she loved it. And so it's so cool to have people who are tough Yukoners and they're like, you know, raising chickens that are feeding them, but they fall in love with this silly little bird. And they're willing to defend it and look after it, you know, when something happens. And yet they'll turn around and, you know, cut logs down to make their own firewood. And they'll, you know, they'll just be out there at 40 below, like in the elements, just tough as nails, but soft at heart. I love that.
Also, sie konnten dieses Huhn retten. Und die Besitzerin, die Hühner ja eigentlich hält, um sie irgendwann selbst mal zu essen, die verliebt sich total in dieses total zerrüpfte Etwas, peppelt's auf und macht's zu ihrem Haustier. Das ist dann eben eine dieser wunderbaren Geschichten, sagt Dr. Oakley, von all diesen beinharten Männern und Frauen im Yukon, die in ihrem tiefsten Inneren eigentlich eben total weich sind.
Das könnte jetzt ein sehr, sehr schön passendes Schlusswort sein für das Thema Yukon. Aber eine Geschichte würde ich gern noch mit euch und mit dir teilen. Gut, du kennst sie schon, aber es geht in eine ähnliche Richtung, ist noch ein bisschen emotionaler, vor allem für Dr. Oakley persönlich. Und ich finde, sie verdeutlicht so schön, was die Arbeit mit Menschen und Tieren aus ihrer Sicht ausmacht.
Die Geschichte von der Familienziege, gell?
Ja, genau.
Also Familienziege, die von einem wilden Hund angefallen wurde. Lass uns mal reinhören.
Yeah, as you can tell, it still gets me. Like that goat was so... It's the bond, she was just such a part of our family. Like she was so cool and just how my daughter loved her. And then they brought her to me, like I was at the clinics, they brought her to me. And, you know, it was 6 hours of working on this goat, trying to save her. Like we had to remove a leg because her leg was so damaged. We had to, the power, and so typical Yukon, the power went out twice in the middle of this. So we're having to like use generators and keep things going in the dark. Her heart stopped once we got it, I think once or twice, we got her back going. Like, it's just like we were so close. And then unfortunately she passed. And so it was just, that was a tough one going to talk to my daughter about that. So yeah, sorry. It's, even though it was years ago, it's still pretty, it's pretty emotional, but it's also, again, speaks to how we love these little souls that come into our lives and how cool that is. Like, it's a different species. Why do you care? You know, but it somehow we all do. And I love to be a part of that, you know, to be a part of keeping those animals healthy for people that care.
Sie haben also alles versucht, um die kleine Ziege zu retten, haben es aber schließlich doch nicht geschafft. Das hat Dr. Oakley selbst, vor allem aber ihre jüngste Tochter, ziemlich mitgenommen. Andererseits hat ihr das aber auch wieder sehr deutlich gezeigt, wie schön es ist, mit diesen kleinen Seelen zusammenzuleben und sich um sie und die Menschen zu kümmern, die ihre Tiere halt so sehr lieben. Ne? Das fand ich schön. Ja.
Und ich finde, dem ist dann eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ich Dr. Oakley wirklich noch stundenlang hätte zuhören können.
Ja, ich auch.
Ich finde so ein cooler, so ein positiver Mensch. Man merkt einfach, dass sie zu 100% glücklich ist mit dem, was sie da tut. Und mit dem Leben, das sie da im Yukon Territory führt.
Ja. Und wer Dr. Oakley nicht nur hören, sondern auch in Aktion sehen will, ihre Sendung Die Yukon Tierärztin, die gibt es auf National Geographic Wild und auf Disney+. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Wir sind in Kanadas Westen, Folge 1, Land und Leute. Und wir haben es zu Beginn dieser Episode ja schon erwähnt, kaum eine Nation auf diesem Planeten ist gerade bei uns Europäern so positiv besetzt wie Kanada.
Stimmt. Also ja. Das Land gilt als insgesamt deutlich liberaler als sein südlicher Nachbar, die USA. Die Einwanderungspolitik zum Beispiel ist Vorbild weltweit. Der Lebensstandard, der ist hoch. Farbenprächtige Wälder, blaue Seen und die Rocky Mountains, die prägen so das Image von Natur pur. Und ja, als wäre das nicht alles schon genug, hat Kanada dann auch noch den vermeintlich coolsten Anführer der westlichen Hemisphäre, zumindest den coolsten männlichen Anführer, nämlich Premierminister Justin Trudeau.
Trotzdem, auch Kanada ist nicht komplett mit sich im Reinen. Der Grund, der liegt in der Vergangenheit. Es geht vor allem um den Umgang mit Indigenen, mit den Indigenous People. Im Sommer 2021 hat dieses Thema wieder deutlich an Brisanz gewonnen, denn in der Nähe von sogenannten Residential Schools in British Columbia und Saskatchewan wurden massenhaft anonyme Gräber indigener Kinder gefunden.
Und damals ging nicht nur durch Kanada ein Aufschrei, aber immerhin, das Thema steht jetzt wieder ganz weit oben auf der offiziellen politischen Agenda und auch wir sind so darauf aufmerksam geworden und wollten wissen, was es genau mit diesen Residential Schools auf sich hat und wie weiter ist der Versöhnungsprozess zwischen Mehrheitsgesellschaft und Indigenen.
Ja, wobei wir den Fokus vor allem auf die größte Gruppe unter den Indigenen legen wollen, und zwar auf die First Nations, die zu großen Teilen in Kanadas Westen leben. Und ihr seht schon, First Nations, da geht's schon los mit dem Fachvokabular. Und um hier mal Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns kompetente Hilfe geholt.
Guten Tag, mein Name ist Gerd Braune. Ich lebe in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Ich arbeite hier seit 1997, also seit 24 Jahren als Korrespondent für Tageszeitungen in Deutschland.
Und zum Thema Indigene in Kanada ist Gerd Braune ausgewiesener und anerkannter Fachmann. Er hat auch unter anderem ein Buch dazu geschrieben.
Dazu später dann noch mehr, jetzt aber erstmal rein in unser Interview. Und zum Auftakt haben wir Herrn Braune gebeten, für uns erstmal die verschiedenen indigenen Gruppen zu unterscheiden.
Ja, wenn wir von den indigenen Völkern Kanadas sprechen, dann meinen wir drei große Gruppen. Das sind die First Nations, die man früher landläufig vor allen Dingen in Europa als Indianer bezeichnet hat. Wir sprechen von den Inuit, der Bevölkerung der kanadischen Arktis. Und wir haben als drittes großes indigenes Volk die Métis, das sind die Nachfahren von europäischen Siedlern und Frauen aus indigenen Völkern Kanadas. Diese drei großen indigenen Bevölkerungsgruppen stellen etwa 1,6 Millionen Menschen. Das sind rund 4-5% der kanadischen Bevölkerung von der Ost- zur Westküste bis oben ans Eismeer.
Wir wollen uns jetzt vor allem auf die sogenannten First Nations konzentrieren, die zu großen Teilen in den westlichen Provinzen Kanadas leben. Bitte erklären Sie uns erstmal die Begrifflichkeit First Nations.
Also First Nations kommt natürlich daher, dass sie sich auch wirklich als die ersten Nationen auf diesem Kontinent bezeichnen. Sie sind die Menschen, die hier lebten, lange bevor die Siedler aus Europa kamen. Wir haben also diese First Nations, die First People, wie eigentlich die zwei erst großen Gruppen, nämlich die First Nations und die Inuit bezeichnet werden. Und mit Nations unterstreichen sie natürlich auch, dass sie sich als Nationen fühlen und damit auch eine besondere Beziehung zu denen haben, die später auf diesen Kontinent kamen.
Von wie vielen Menschen und von wie vielen verschiedenen Völkern sprechen wir da?
Also die First Nations, so wie wir sie jetzt definieren und wie sie sich auch verstehen, haben wir in Kanada etwa 1 Million Menschen und sie leben in 630 bis 650 Nationen, Gruppen, die einige von ihnen viele, viele Tausend umfassen, aber andere auch nur wenige Hundert. Also es gibt sehr kleine First Nations, aber es gibt auch große First Nations mit mehreren Tausend Mitgliedern.
Und wie und wo leben die First Nations heute schwerpunktmäßig?
Sie sind eigentlich über das gesamte Land verbreitet. Aber das Bild der First Nations, vor allen Dingen, wie wir es auch in Europa haben, wird sehr stark auch von den First Nations der Prärie-Provinzen von Manitoba, Saskatchewan und Alberta geprägt. Und wir haben die First Nations natürlich an der Westküste, die Pazifikküstenvölker, die ihre völlig eigene Kultur haben, die in Siedlungen lebten und vom Fischfang lebten, während sich die Prärievölker ja vor allen Dingen von der Jagd, etwa von Bisons und Karibus ernährten.
Vielleicht können Sie uns so ein bisschen einen Einblick schildern aus dem Leben der First Nations. Wie leben die Menschen da?
Ein großer Teil der Angehörigen der First Nation lebt nicht in den sogenannten Reservationen weit abseits, sondern ein Großteil, etwa 50%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, lebt in den Städten, in den großen Städten. Und dann gibt es diese vielen kleinen Gemeinden, manche sehr weit abseits gelegen, die zum Teil auch schwer zu erreichen sind. Wir haben Gemeinden, die man nur mit Flugzeug erreicht, die keine Straßenverbindung in den Süden Kanadas haben. Selbst in Ontario gibt es solche sogenannten Fly-in-Communities. Und da ist natürlich auch der Lebensstandard und der Lebensstil völlig unterschiedlich. Man muss sich jede einzelne First Nation da genau ansehen.
Ja, Sie sprachen eben von Reservationen, bewusst nicht von Reservaten, nehme ich an. Das heißt, Reservate sagen wir besser nicht mehr. Können Sie uns ganz kurz helfen? Warum Reservationen?
Wenn Sie sich so die Definition von Reservat ansehen, wird Reservat sehr oft auch verwendet für ein Gebiet, ein Schutzgebiet für Tiere, für Natur. Und das dann eins zu eins auf Nationen, auf Völker mit Geschichte und Kultur zu übertragen, fällt mir persönlich sehr schwer. Und wir erleben, sehen es in den USA, wird sehr, sehr stark auch der Begriff Reservation verwendet. In Kanada selbst heißt es auch Reserve. Also wenn wir Reserve sagen würden, dann wäre das okay. Aber den Begriff Reservat, den mag ich überhaupt nicht. Und deshalb, ich bleibe bei dem Begriff Reservation.
Herr Braune, die Bevölkerungszahl der Indigenen und damit auch der First Nations, die steigt ja deutlich. Woran liegt das?
Es sind sehr, sehr junge Völker, eine sehr hohe Geburtenrate, deutlich höher als in der nicht-indigenen Bevölkerung. Ein Teil des starken Anstiegs der Zahl der Angehörigen der indigenen Völker liegt auch daran, dass sie heute selbstbewusster sind und sich auch sehr stark selbst als indigen definieren. Dass also in den vergangenen 20 Jahren wir einen ganz deutlichen Anstieg haben, vor allen Dingen der First Nations, liegt daran, dass sie sagen, ja, wir sind das. Die haben das vielleicht früher in Statistiken verschwiegen, weil sie lieber nicht als indigen bezeichnet werden wollten. Das ist heute nicht, das spricht für ihr Selbstbewusstsein. Aber dann kommt halt auch diese sehr starke, sehr hohe Geburtenrate hinzu, vor allen Dingen in der Inuit-Bevölkerung der Arktis. Familien mit 4, 5, 6 Kindern ist da eher die Normalität als die Ausnahme.
Aber Ihren Worten entnehme ich, dass die Zugehörigkeit zu den First Nations dann immer weniger als Stigma begriffen wird. Und das ist dann letztlich ja eine sehr positive Entwicklung. Um aber zu verstehen, was sich da dann auch gerade ändert in Kanada, müssen wir vielleicht erstmal zurück noch blicken in die Vergangenheit. Und die ist ja durchaus geprägt von Unterdrückung und Assimilierungsdruck. Ein zentraler Aspekt hier sind die sogenannten Residential Schools. Bitte erklären Sie uns mal, was es mit diesen Schulen auf sich hatte.
Also diese Residential Schools waren bis in die 1960er Jahre wirklich das dominierende Schulsystem für Kinder aus den indigenen Völkern. Sie wurden vom Staat eingerichtet. Die ersten Residential Schools wurden schon in der Zeit vor der Gründung Kanadas gebildet, also vor 1867. Aber der wirkliche Aufschwung im Sinne von Steigerung der Zahl der Residential Schools kam dann nach der Gründung Kanadas. Und der erste Premierminister John Macdonald, der bis vor wenigen Jahren sehr hoch geschätzt war und über dessen Erbe nun der Schatten liegt, der Residential Schools, war eben ein sehr starker Förderer dieses Schulsystems, das dafür eingerichtet wurde, offiziell die Kinder der indigenen Völker zu bilden, ihnen eine Ausbildung zu geben, ihnen Lesen und Schreiben und Handwerk beizubringen. Aber das alles überwölbende Thema dieser Schulen war die Assimilierung der Kinder in die Weiße in die nicht-indigene Bevölkerung und damit auch das Auslöschen ihrer Identität, ihrer Sprachen, ihrer Kultur. Und das hatte Auswüchse, die bis in die heutige Zeit zu spüren sind. Der Verlust an Sprache, der Verlust an Selbstwertgefühl. Und das wird langsam nun wieder aufgearbeitet. Aber wer sich heute mit den indigenen Völkern Kanadas beschäftigt, wird sofort auf das Thema Residential Schools und die anhaltenden Folgen dieses Systems für die indigenen Gemeinden stoßen.
Können Sie uns kurz mal darlegen, wie dieses System der Residential Schools funktioniert hat, was man da mit den indigenen Kindern gemacht hat?
Also es war vor allen Dingen so, dass diese Residential Schools oft sehr weit von den Reservationen entfernt lag, von den Siedlungsgebieten der First Nations, aber auch der Inuit, dass die Kinder in diese Schulen gebracht wurden, oft unter Zwang und blieben dort in diesen Schulen eigentlich das ganze Jahr. Manche hatten wirklich über Jahre hinweg keinen Kontakt mit ihren Familien, mit ihren Gemeinden. Sie durften in diesen Schulen ihre Sprachen nicht sprechen. Sie durften ihre Kultur, ihre Gebräuche nicht pflegen. Wenn sie kamen, wurden ihnen oft die Haare abgeschnitten. Sie wurden in westliche Kleidung gesteckt. Also es war wirklich der Eintritt in die Residential School war für viele der große Kulturschock, das Herausreißen aus der eigenen Kultur, wie sie sie bislang erlebt haben, in eine ihnen völlig fremde Kultur, deren Sprache sie nicht verstanden und ein Schulsystem, das ihnen natürlich auch völlig, völlig fremd war. Und das führte auch zur Zerstörung halt von Familienbeziehungen, von Familienstrukturen. Der Abbau dieses Schulsystems begann etwa in den 70er Jahren, als das Bewusstsein der indigenen Völker wirklich ganz stark wurde. Und das war auch der Beginn eigentlich des Niedergangs und der Abschaffung des langsamen Ausstiegs aus diesen katastrophalen Residential Schools.
Herr Braun, in Ihren Büchern beschreiben Sie die Residential Schools als Wurzel vielen Übels, das den First Nations widerfahren ist und teilweise ja immer noch widerfährt. Haben Sie mit, ich weiß gar nicht, ob man Überlebende sagen kann, aber haben Sie mit Überlebenden gesprochen, wie sich diese Schulen bis heute auswirken?
Dieser Begriff Überlebende ist genau der richtige, Survivors, wie sie sich nennen. 1978 habe ich erstmals mit Menschen gesprochen, die durch dieses Schulsystem gingen und die mir dann erzählten, es ging damals vor allen Dingen darum, dass sie ihre Sprachen nicht sprechen durften und so lange weg waren von ihren Familien. Und wir sehen heute gerade, was zum Beispiel die indigenen Sprachen angeht, dass wirklich über mehrere Generationen diese Fähigkeit, die Muttersprache zu sprechen, also die ursprüngliche indigene Sprache, völlig verloren ging oder zum großen Teil verloren ging. Gott sei Dank nicht völlig verloren ging, sodass es Möglichkeiten gibt, sie wieder zu beleben. Und ich höre von Überlebenden, wir wurden nicht geliebt und lernten nicht, wie wir lieben, wie wir unsere Kinder erziehen. Und wenn wir von Gewalt, wenn wir von Drogen, von Alkohol sprechen, ist ein von Generation zu Generation weitergegebenes Trauma. Und ich sage immer wieder, was über so viele Generationen versucht wurde zu zerstören, kann man nicht innerhalb einer Generation wieder heilen. Aber es gibt große Fortschritte. Und wenn ich vielleicht gerade zwei Beispiele nehmen darf, diese Bemühungen, indigenen Sprachen jetzt wieder zu beleben. Es sprechen immer mehr junge Menschen, die diese Sprache lernen, entweder von Alten in ihren Gemeinden oder sogar in den Schulen. Sprechen indigene Sprachen. Inuktitut, die Sprache der Inuit, ist mittlerweile eine gefestigte indigene Sprache. Cree, Mi'kmaq, das sind Sprachen, die leben in den Gemeinden, aber es gibt natürlich auch viele kleine Gemeinden, wo es nur noch sehr wenige Menschen gibt, die ursprüngliche indigene Sprache sprechen. Und es gibt die der entscheidende Schritt bei der Änderung des Systems der Jugend- und Kinderwohlfahrt, dass jetzt die First Nation die Verantwortung haben, was geschieht mit den Kindern, wenn es zu sozialen Problemen kommt, dass nicht mehr der Staat von außen eingreift und die Kinder rausnimmt, sondern man sich bemüht, die Kinder möglichst in den Gemeinden zu behalten, in ihren gewohnten Strukturen. Das ist ein Prozess, der ganz, ganz jung ist und auch da ist noch viel zu tun.
Mhm. Aber das klingt ja immerhin schon mal so, dass sich die Dinge jetzt zumindest teilweise in die richtige Richtung entwickeln, nachdem man die Indigenen vorher im Prinzip ja wie Menschen zweiter Klasse behandelt hat.
Sie wurden auf jeden Fall im kanadischen Staat nicht als gleichberechtigte Angehörige und Völker dieses Landes Kanada gesehen. Das hat sich erst über viele Jahre entwickeln müssen. Und wir gehen da zurück in die 1970er oder vielleicht sogar Anfang oder Ende der 1960er Jahre, wo es wirklich die gegenläufige Entwicklung gab, dass sich diese Völker selbstbewusst zu Wort gemeldet haben, um ihre Rechte gekämpft haben, ihre Organisationen schufen, anfingen, ein eigenes Schulsystem aufzubauen. Und der erste große Erfolg war dann auch die neue Verfassung von 1982 unter Pierre Trudeau, dem Vater des jetzigen Premierministers, als die First Nations, Inuit und Métis als indigene Völker Kanadas in der Verfassung anerkannt wurden. Mhm.
Abschließend, Herr Braune, welche Erwartungen haben Sie für die Zukunft der First Nations? Was wünschen Sie sich vielleicht auch für die First Nations? Wie kann eine Versöhnung gelingen?
Die Versöhnung kann dann gelingen, wenn dieses Bewusstsein, dass viel falsch gemacht wurde in der Vergangenheit, wirklich Allgemeingut ist, dass es in den Schulen wirklich Pflicht ist, darüber zu lernen, dass sich die First Nations in den Gesprächen, in den Verhandlungen mit den Regierungen auf die Stärkung ihrer eigenen Strukturen konzentrieren können, ihre Gemeinden festigen, dass investiert wird in die indigenen Gemeinden. Also es gibt Baustellen all überall. Aber zum Beispiel, wenn Sie sehen, dass Kanada jetzt mit Mary Mae Simon erstmals eine indigene Persönlichkeit als Generalgouverneurin hat, also als höchste Repräsentantin des Landes. Wenn Sie sehen, dass der Staatsbürgerschaftseid, den Neuankömmlinge ablegen, jetzt auch ausdrücklich die indigenen Rechte erwähnt, die respektiert und geachtet werden müssen, dann sind das meines Erachtens mehr als nur symbolische Schritte, sondern das sind wirklich Maßnahmen, die dazu beitragen, das Bewusstsein auch in Kanada zu verändern. Und die Rechtsprechung ist eindeutig. Ein großer Teil der kanadischen Bevölkerung ist sich bewusst, dass Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit und dass diese Beziehungen zu den indigenen Völkern wirklich ein wichtiger Bestandteil dieses kanadischen Mosaiks sind, des Zusammenlebens von vielen Kulturen. Und da sind die ersten Kulturen, die First Nations, die First People, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Sagt Gerd Braune, Autor, Politikwissenschaftler und Kanada-Nachrichtenkorrespondent. Herr Braune, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Also, ihr seht schon, ein hochemotionales und total komplexes Thema.
Ich glaube, auch deshalb war Herrn Braune sehr wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass es durchaus auch Fortschritte gibt.
Ja.
Er hat sich diesbezüglich ein paar Tage nach dem eigentlichen Interview extra nochmal gemeldet und eben explizit darauf hingewiesen, dass die meisten indigenen Gemeinden mittlerweile die Schulen unter ihrer Verwaltung haben, dass die Sprachen der First Nations und der Inuit wieder gelehrt werden, und zwar bis hoch in die Arktis. Und dass es einfach im Land insgesamt ja ganz viele sehr erfolgreiche Projekte von Indigenen gibt.
Also auch wenn es noch lange dauern wird, bis die Geschichte und der Umgang mit der indigenen Bevölkerung in Kanada richtig aufgearbeitet ist, ja, immerhin scheint das Land auf einem guten Weg zu sein. Jedenfalls soweit wir das von hier und nach dem Gespräch mit Herrn Braune beurteilen können.
Wenn euch das Thema interessiert, dann seien euch auch noch die Bücher von Gerd Braune empfohlen. Zum einen Indigene Völker in Kanada, der schwere Weg zur Verständigung, und zum anderen Kanada, ein Länderporträt, in dem er auf das Thema auch nochmal ausführlich eingeht. Beide Bücher sind erschienen im Christoph Links Verlag Berlin. So, Damit ist der erste Teil unserer Reise durch Westkanada dann auch schon wieder so gut wie rum. Mhm. Ich habe einiges gelernt, so viel kann ich sagen, über die Indigenen. Ich bin aber vor allem immer noch ganz angetan vom Interview mit Michelle Oakley.
Ja, total. Was hat dich daran so begeistert?
Ja, also wie gesagt, im Prinzip vor allem diese total positive Grundstimmung, die sie mir so vermittelt hat. Also immer so ein Lächeln und immer ein Joke auf den Lippen. Dabei aber eben trotzdem total engagiert und authentisch und ernsthaft. Mhm. Also das, weiß nicht, kennst du das, diese Art Menschen, die man manchmal trifft, bei denen man eben das Gefühl hat, die sind einfach, ja, die sind komplett bei sich. So, so kamen sie für mich rüber.
Ja. Also habe ich noch nicht so viele davon getroffen, ehrlich gesagt.
Ja, gibt's nicht so oft. Aber so habe ich sie eben genau erlebt. Mhm. Und dann hat mich natürlich nicht nur gefesselt, wie sie erzählt hat, sondern auch was, klar. Inka, damit wollen wir jetzt aber den Blick auch mal wieder nach vorne richten. Mhm. Da wartet ja noch einiges auf uns, unter anderem nämlich noch mindestens eine Westkanada-Explore-Ausgabe.
Folge 2, genau.
Genau. Worauf dürfen wir uns da freuen?
Also ich kann dir jetzt schon mal verraten, das Thema... Das ist einfach so National Geographic. Das wird, glaube ich, richtig gut. Hast du schon mal was von den kanadischen Küstenwölfen gehört? Küstenwolf?
Also Wölfe, Küstenwölfe, habe ich noch nicht gehört. Ja.
Genau darum geht's in Folge 2. Also du glaubst es nicht, aber wir lernen Wölfe kennen, die Krebse knacken, Muscheln ausschlecken und auf Robbenjagd gehen. Also die haben sich komplett ihrem Lebensraum am Meer angepasst. Und ein kanadischer Filmemacher hat sie ganz lange begleitet. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Ein Megathema. Hört sich wirklich gut an. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei. So viel steht mal fest. Und ich hoffe natürlich, dass ihr, die uns jetzt zuhört, uns dann auch in Folge 2 begleitet. An euch jetzt nur noch der Hinweis, eure Fragen, Kritik oder Themenideen immer her damit. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr eben nutzt. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns auch gerne. Da freuen wir uns natürlich auch.
Ja, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Macht's gut. Ich habe hinten raus noch einen für dich, Inka. Einen kleinen Sparwitz. mal schauen, ob du auf die Lösung kommst. Woraus besteht Kanada zur Hälfte?
Oh nein, ich hasse Quizfragen. Mm. Ich hoffe, ich lache jetzt wenigstens gleich. Sag.
Aus Aas.
Oh Mann, Daniel.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, ich möchte jetzt direkt... Nee. Daniel, mach's gut.
Ja. Ciao.